Man sagt immer, der Wolf ist wilder oder so als der Hund. Der Wolf ist viel, viel ängstlicher als der Hund. Wildtiere sind meist wahnsinnig scheu und wahnsinnig ängstlich. Das merkt man ja auch an verwilderten Katzen oder Hunden. Ne? Die treten nicht selbstbewusst auf. Und genau das musste man ja dem Wolf ein bisschen rauszüchten. Ne? Also und das kommt dann ganz schnell wieder zum Tragen und garantiert eigentlich, dass ein Tier ein Wildtier bleibt. Und diese Grenze will man aufrechterhalten. Und deswegen managt man die Hybriden und schießt die auch. Aber so wirklich nötig ist es eigentlich bei uns nicht. Wir haben so wenig freilaufende Haushunde. Wir haben so gute Lebensraumbedingungen für die Wölfe, so viel Nahrung. Die bleiben in der Regel unter sich.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jetzt sitzt mir hier live gegenüber Dr. Carsten Nowak. Herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist aus Frankfurt angereist und zwar vom Senckenberg-Institut. Da habe ich schon viel davon gehört. Du hast da ziemlich viel mit Genetik zu tun und am besten stellst du dich selber mal genau vor, wie deine Bezeichnung offiziell heißt, weil ich glaube, das ist ein bisschen länger zum Erklären, oder?
Ja, offiziell bin ich Fachgebietsleiter Naturschutzgenetik am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. Bin aber nicht aus Frankfurt angereist, sondern noch ein Stündchen weiter aus dem Osten komme ich, aus Gelnhausen am Spessart-Rand. Und da bin ich an der Außenstelle des Senckenberg-Instituts tätig. Senckenberg ist nicht nur in Frankfurt, Senckenberg ist mittlerweile an mehr als 10 Standorten in Deutschland und am kleinsten und verstecktesten, ja, im Kinzigtal zwischen Vogelsberg und Spessart sind wir beheimatet.
Also
ja.
Noch alter, siehst du, das hätte ich gar nicht alles erklärt können, weil ich mir das gar nicht merken kann. Jetzt weiß ich, aber du bist also noch weiter weg. Aber gefühlt natürlich nicht, weil ich schon viel über deine Arbeit gelesen habe und das, was ihr insgesamt da tut. Und heute würde ich mit dir gerne mal schwerpunktmäßig über das Thema Wolf sprechen. Also mal gucken, vielleicht kommen wir nachher auch nochmal auf andere Sachen wie Luchs oder Wildkatze oder generell auf Wildtierpopulationen. Du forschst ja nicht nur zum Thema Wolf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Aber das ist natürlich, der Wolf ist in aller Munde, um es mal so zu nennen. Und ja, wir starten vielleicht mal mit einer Sache, die ich immer wieder höre. Es gibt ja alle möglichen Wolfsforen von Leuten, die Wölfe hassen. Und da gibt es natürlich auch jetzt oft negativ konnotiert Wolfskuschler, also die den Wolf um jeden Preis verteidigen. Wir versuchen das heute mal so ein bisschen dank deiner Hilfe auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Das wäre die erste Frage mal, die immer wieder auftaucht. Das sind ja keine reinrassigen Wölfe. Das sind Hybride, die da rumlaufen. Ne? Das ist, habe ich jetzt neulich nochmal gelesen, dass es gar keine reinrassigen Wölfe gäbe, schon über die letzten Jahrhunderte nicht, weil die sich immer wieder mit Haushunden gemischt hätten und das eigentlich relativ wilde Mischungen sind, die da rumlaufen.
Ja, das ist eine ganz alte Legende, die trotzdem auch einen kleinen wahren Kern hat. Das ist ja immer interessant, sich tatsächlich auch immer die anzuschauen, egal wie abstrus so Behauptungen sind, ne, ob die nicht doch irgendwo auch einen Kern haben. Richtig ist natürlich, der Haushund, alle Haushunde, das weiß mittlerweile jeder, stammen vom Wolf ab, von dieser einen Art, vom Canis lupus, vom Grauwolf.
Darf ich da noch ganz kurz mal fragen?
Na klar.
Wie viel Prozent der Gene sind gemeinsam? Weiß man das überhaupt?
Ja, weit über 99%. Die sind nahezu, genetisch ist der Haushund eigentlich eine Wolfspopulation. Der Haushund stammt wahrscheinlich von einer asiatischen Wolfslinie ab, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Deswegen war das so schwierig. Über viele Jahrzehnte haben die Forscher versucht, den Ursprung der Domestizierung des Wolfs zum Hund herauszufinden. Das hat sich als sehr schwer dargestellt und heute weiß man, dass eine bestimmte, ja, der Wolf hat sich so vor etwa 20.000 Jahren ungefähr mal fast komplett neu erfunden. Eine bestimmte Wolfspopulation hat sozusagen die anderen oder andere verdrängt und die Hunde stammen noch von der, das ist sehr vereinfacht dargestellt, von der alten Population ab. Ne? Deswegen hat man sich sehr schwer getan. Und natürlich ist es so, wir wissen immer noch nicht genau, wie der Haushund wirklich entstanden ist, aber klar ist natürlich, dass seit der Domestikation, seit diesem wahrscheinlich länger dauernden, fortlaufenden Prozess, es auch immer wieder mal zu Vermischungen kam. Also Hunde und Wölfe gehören biologisch zur gleichen Art. Die können sich frei miteinander fortpflanzen, so denn der Größenunterschied nicht zu so eklatant ist.
Und also ich habe da manchmal Schwierigkeiten, wenn ich da so das ist ein Wolf.
Wenn es zur Hybridisierung kommt, dann sind das meist auch Hunderassen, die relativ wölfisch aussehen. Also Schäferhund aufwärts in der Regel tatsächlich. Ja, ja. Ich glaube, die anderen sind dem Wolf auch viel zu hässlich. Der denkt sich, was sind das denn für mutierte Viecher, ne, die Hunde? Und schwächlich sind sie sowieso. Und und es gibt diese Theorie der Hybridisierung, also tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit. Man kennt die aus Skandinavien vor vielen Jahrzehnten. Man hat die Wölfe dort ausgerottet einst und dann sind dann doch irgendwann aus Finnland und von dort aus Karelien immer mal Wölfe zugewandert. Und immer wenn Wölfe aus dem Nichts auftauchen, gibt es dann Leute, die anfangen zu zweifeln. Ne? Die wurden hergebracht oder das sind gar keine echten Wölfe, das sind Hunde oder Hybriden. Und diese Hybridisierungstheorie ist uralt, ist nicht auszurotten. Die Skandinavier haben sehr, sehr gute Wissenschaftler und haben mittels hunderter kompletter Genome wirklich genau erforscht, wo ihre Wölfe herkommen und dass die sind tatsächlich sehr, sehr reinrassig dort und da steckt kein Hund drin und trotzdem hält sich hartnäckig in bestimmten Kreisen diese Theorie. Man kann sich denken, welche Kreise das sind. Das sind die Kreise, die dem Wolf eher skeptisch gegenüberstehen. Das sind traditionell verständlicherweise auch Nutztierhaltende und die Jägerschaft und bei uns ist das nicht anders und in anderen Ländern Europas, wo der Wolf zurückgekehrt ist, haben wir auch dieselben Theorien.
Also das heißt aber, also für Schweden ist es gut belegt, ist es auch für Deutschland belegt, dass das reinrassige Wölfe sind?
Ja, wir hinken in der Forschung noch hinterher. Wir haben noch nicht so viel publiziert wie die Skandinavier, weil es dort einfach schon viel länger ein großes Thema ist. Wir haben aber zahlreiche Studien, also wir haben tausende von Wolfsproben bearbeitet im Rahmen des bundesweiten Monitorings. Wir bekommen alle Proben, die gesammelt werden, im Rahmen der ständigen Bestandsaufnahme der Wölfe in Deutschland und deswegen hat man ein ziemlich lückenloses genetisches Register der Wölfe und sieht die Hybridisierung ziemlich genau. Und man kann auch mittels der Sequenzierung von der kompletten DNA, der kompletten Genome gucken, ob nicht wenigstens Spuren tatsächlich im Wolfsgenom drin stecken. Und da kommen wir auch zum Kern der Wahrheit. Wir haben in Deutschland bisher 5 Hybridisierungsereignisse zwischen Wolf und Haushund gehabt. Die Hybriden, die entstanden sind, die wurden in der Regel entnommen. Das bedeutet, die wurden geschossen einfach. Da stehen auch die meisten Wissenschaftler dahinter, dass man das tun sollte, dass man gar nicht anfangen sollte, diese Hybriden irgendwie noch zu fördern. Und was aber stimmt, ist, dass alle Wölfe, die man sich anschauen kann, gerade in Europa, irgendwo messbare Haushundanteile haben, weil es vielleicht schon vor 2000 Jahren mal zu einer Hybridisierung gekommen ist. Genauso wie wir alle, zumindest wir Weißnasen, haben alle Neandertaler-Genom im Blut und die Braunbären haben Eisbär und andersrum auch. Und fast alle Tierarten haben irgendwas aus historischen Hybridisierungsereignissen oder so von anderen Tierarten im Blut und das ist einfach der Lauf der Dinge und das ist auch Evolution und das ist auch einfach Natur. Bei den Bäumen, das kennst du wahrscheinlich besser und ich, ist das bei vielen Arten ja absolut gang und gäbe, sodass man Arten gar nicht so genau eigentlich äußerlich identifizieren kann.
Ah, das ist interessant. Also das wusste ich zum Beispiel nicht, auch mit den Bären. Also man könnte mit demselben Recht sagen, Braunbären sind gar nicht reinerbig, ne? Oder wie sagt man das korrekt? Weil sie, also natürlich schon, aber sie haben auch Überschneidung mit Eisbären, wie du zum Beispiel jetzt gerade gesagt hast. Ne?
Wir tun uns im Deutschen besonders schwer mit den Begrifflichkeiten, weil man dann gleich ein bisschen an Rassentheorien und so weiter denkt. Genau. Deswegen reden wir generell da gar nicht so gern von reinerbig oder ähnlichen Begriffen, aber genau so ist es. Also es gab früher schon Warmzeiten, wo auch Eisbären stärker in Braunbärgebiete vorgedrungen sind. Hybridisierung kann auch wirklich ein Anpassungsmechanismus sein. Es kann von Vorteil sein, wenn sich Arten mit anderen Arten mal paaren und sich vielleicht Merkmale holen von den anderen Arten. Und das zählt auch für Haustiere. Man hat eine gute Studie, woran ich auch beteiligt war, kürzlich gemacht an der schottischen Wildkatze. Es gibt keine reinrassigen schottischen Wildkatzen mehr. Die sind alle alle mit Hauskatzen hybridisiert. Und man hat mal geguckt im Genom, welche Bereiche in diesen schottischen Hybrid-Wildkatzen haben denn besonders viel Hauskatzenanteile, können also nicht durch Zufallshybridisierungen entstanden sein, sondern die haben das rausselektiert. Also die, die viel Hauskatzenanteile haben, haben mehr Nachkommen bekommen. Und das sind Bereiche des MHC-Komplexes, der für Immunantwort zuständig ist. Und in einer menschlichen, in einer anthropogenen Welt, wo alles voller Haustiere ist, voller Hauskatzen, Hunde und so weiter, kann es für die Wildart auch von Vorteil sein, sich Resistenzgene zum Beispiel zu holen, um besser gerüstet sein gegen diese omnipräsenten Krankheiten, die diese überall vorkommenden Haustiere mit sich bringen. Also diese Hybridisierung kann tatsächlich auch ein Vorteil sein. Von Darwin-Finken auf den Galapagos-Inseln und so weiß man das eh schon lange. Sobald sich Umweltbedingungen ändern, Katastrophen passieren, fangen diese sonst gut getrennten Arten alle an zu hybridisieren.
Okay, gerade nochmal auf die Wildkatzen, bevor wir wieder auf den Wolf kommen. Also hier, ich habe das früher mal gehört, ich weiß gar nicht, wann habe ich angefangen? Ich wollte schon sagen 1800, meine Forstlaufbahn ist ja schon ein bisschen älter. Ich bin, glaube ich, hier in die Gegend ich bin ja hier aufgewachsen, aber als Förster aufgeschlagen 1991. Und wir haben relativ bald mit irgendeinem, das war ein rheinland-pfälzisches, ich weiß nicht, ob es ein Institut war oder eine eingerichtete Beobachtungsstelle für Wildkatzen. Und die haben uns damals, also das ist mir zumindest im Kopf hängen geblieben, gesagt, dass Eifelhunsrück das letzte intakte damals Vorkommen in Europa oder Westeuropa wäre. Und das in der Eifel damals geschätzt, so um die 400 Tiere noch hätte geben sollen und in Schottland 200. Sowas, so zahlen sie mir im Kopf, ob die stimmen, vielleicht erinnere ich die auch falsch. Ich will aber eigentlich auf was ganz anderes raus. Und zwar auf die Frage, ob die Tiere hier in der Eifel, ob du darüber zufällig Bescheid weißt, ob die rein genetisch noch reine Wildkatzen sind oder auch schon mit starken Hauskatzeneinmischungen, weil ich erinnere mich hier an eine Person aus dem Dorf, die hat eine Wildkatze unter Betreuung einer Auffangstelle, BUND oder was das war, zu Hause aufgezogen und dann auch zur Auswilderungsstelle gegeben. Und die ist auch untersucht worden, vielleicht auch bei euch im Institut. Da meine ich auch, dass das Ergebnis wäre, dass die sehr genetisch unbeeinflusst wäre von Hauskatzen.
Wir haben das gut untersucht. Wir haben auch Tausende von Wildkatzen in Deutschland und Europa untersucht und mit dem auch erstaunlichen Befund, dass die allermeisten Wildkatzen ziemlich erbrein sind, wirklich keine oder sehr geringe Hauskatzenanteile tragen, was auch wirklich erstaunlich ist, weil die begegnen sich am Waldrand auf der Wiese bei Mäuseln. Unfragmentiert sind unsere Wälder einfach nicht, ne? Und natürlich passiert das und wir weisen auch teilweise an denselben Stellen. Man nutzt diese Lockstöcke mit Baldrian beködert, um Wildkatzen nachzuweisen. Da hat man mal bei vielen Stöcken in einer Woche eine Wild- und dann wieder eine Hauskatze. Trotzdem gibt es da starke Reproduktionsbarrieren, so wie bei Hund und Wolf im Übrigen auch. Und die sind ziemlich erbrein. Es gibt wenige Regionen in Deutschland, wo die wirklich auch stärker hybridisieren, aber gerade diese großen Mittelgebirgsstandorte, so auch die Eifel mit noch weitgehend intakten Waldgebieten.
Ja, hört so ein bisschen im Hintergrund übrigens, hört es jetzt hier ein bisschen drum, das muss ich euch gerade mal erzählen, weil es sehr lustig ist. Ja. Ne? Die Technik, die macht hier ab und zu mal ein bisschen Geräusche.
Deswegen habe ich gerade gestoppt, sorry. Genau. Ja.
Ist ja alles voll gestopft, hier laufen ein bisschen Kameras, Computer, Lüfter und sonst irgendwas, also das nicht, dass ihr euch wundert. So, wir kommen nochmal zur Wildkatze zurück. Das ist passt auch ganz gut, weil bei uns am Forsthaus haben wir hinten eine Wildkamera aufgestellt und da haben wir wirklich im Abstand von, ich würde mal sagen, alle zwei Wochen eine Wildkatze, die da vorbeikommt. Bei uns im Garten haben wir auch, das hat neulich meine Schwägerin sagte, Mensch, haben eure Nachbarn, ist das die Katze von eurer Nachbarn? Haben wir rausgeguckt, das war glaube ich im Oktober und es war eine junge Wildkatze, die ich da eine Viertelstunde aufgehalten hat und dann wieder in den Wald gezogen ist. Also bei uns wir sind außerhalb vom Ort, bei uns hat keiner eine Katze, das sind 5 Häuser insgesamt. Also das nur mal zum Unterstreichen, das ist eine starke Vermischung der Lebensräume, Hauskatze, Wildkatze. Also die hat sicher laufend Begegnungen mit Hauskatzen. Stimmt, ich sehe es ja auch gegenüber auf der Wiese, da haben wir immer mal wieder an. Ich glaube, das ist eine Schwarz-Weiße aus dem Dorf, die da kommt. Aber interessant. Also bei der Wildkatze, die ist ja auch anders aufgebaut, auch vom Verhalten her ja ganz anders. Ne? Also wir haben das, sagte der die aufgezogen hat, der hätte die nur mit dem Handschuh füttern können, weil die doch vergleichsweise beim Füttern zumindest aggressiv reagiert hat. Aber beim Wolf, kommen wir nochmal auf den Wolf zurück. Der hat ja eine noch längere Geschichte mit dem Menschen zusammen zumindest. Ne? Und da gibt es zumindest Spuren, ne, mehr oder weniger, dass da zumindest ab und zu mal ein Haushund dabei war. Wobei, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das verschwindend gering. Ne?
Das ist verschwindend gering. Kann man sich ein bisschen drum streiten, je nachdem, welche Methoden man verwendet. Gibt es auch bei Mensch, Neandertaler, was ich gerade genannt habe, gibt es auch immer die Diskussion, sind das dann 2% oder 4%. Aber wir sind mit Sicherheit im Promille oder im sehr niedrigen Prozentbereich. In Amerika zum Beispiel, die Wölfe sind noch reiner tatsächlich. Da ist der Hund halt ein bisschen später gekommen. Obwohl wir ja diese schwarzen Wölfe haben, die berühmt sind in Amerika. Ja. Diese Schwarzfärbung, ja, das ist auch recht bekannt, wurde in den Medien auch oft dargestellt. Ursprünglich von solchen früh eingewanderten Hunden eigentlich stammt. Die Wölfe haben sich das auch raus selektiert und ist mit großer Wahrscheinlichkeit ursprünglich ein Hundemerkmal gewesen. Heute betrachtet man immer diese schwarzen Wölfe, das ist für viele so was ganz, ganz Besonderes irgendwie. Tauchen auch immer wieder mal in Europa auf und ist gerade durch die Medien gegangen. In Polen war ein Bild mit zwei wirklich sehr, sehr schönen schwarzen Wölfen, ist eigentlich gerade in Europa immer ein Zeichen für relativ rezente Hybridisierung. In Italien, wo in bestimmten Regionen es relativ viel Hybridisierung zwischen Hunden und Wölfen gibt, da findet man auch immer wieder dann diese Schwärzlinge oder auffällig gefärbte Tiere. Bei uns sind die Wölfe eigentlich grau, wie Wölfe aussehen, und allein das zeigt schon, wie wenig Hybridisierung es gibt. Ah. Sonst hätte man immer wieder solche äußerlich auffälligen, abweichenden Tiere, und das hat man praktisch nie.
Finde ich spannend. Und ich finde es auch, ich persönlich, du hast es vorhin angesprochen mit der Hybridisierung. Also wenn es dann auftaucht, dann wäre das ja unmittelbar die nächste Generation, weil ihr das ja sehr eng monitort. Ne? Es wird ja alles Mögliche, können wir gleich noch dazu kommen, bei euch auch abgeliefert, ne? An Todfunden auch. Ne? Und ich finde es schon wichtig, dass man in so einem, es ist ja irre dicht besiedelt, sowas hat es ja in der Historie nie gegeben. Also auch Menschen, die so viel Hunde halten, ne? Wenn man, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Haushunde es in Deutschland gibt. Auf jeden Fall irre Zahlen.
8 würde ich jetzt mal in den Raum werfen, ja, mindestens oder so. Ja.
Das ist ja, also wenn man das immer sagt, das ist ja die größte Wolfspopulation, die wir jemals hatten. Also wenn Hunde, wie du sagst, Wölfe sind, dann ist Deutschland schon lange Wolfsland, und zwar viel intensiver, als die meisten Leute denken. Ja. Also das Risiko der Hybridisierung ja viel, viel größer ist als früher. Ne? Und wenn man das unterbindet, das hilft dem Wolf ja, weil genau sonst solche Sachen auftauchen. Ab wann ist ein Wolf überhaupt noch ein Wolf? Ne? Also ein 50-50-Hybrid, würde man den noch als Wolf bezeichnen? Gilt der noch als Wolf?
Der gilt im Artenschutzrecht noch als Wolf. Man darf ja solche Hybriden auch nicht halten. Und das geht bis in die vierte Generation tatsächlich. Ne? Also auch ein Tier mit einem grob 10%igen Wolfsanteil, nur ein Hund mit einem 10%igen Wolfsanteil wäre noch vom Artenschutzrecht her ein Wolf. In der Praxis macht man das aber anders. In der Praxis ist es schon so, dass diese Hybriden mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung eben geschossen werden. Und es hat aber nie eine Grenze gegeben, oder es gibt keine Grenze. Was ist denn, wenn sich jetzt so ein Hybrid, wir nennen das F1-Hybrid, 50% Hund, 50% Wolf, wenn der sich jetzt wieder mit einem Wolf paart, dann hat der Nachkomme nur noch 25% Hundeanteil. Ist das dann immer noch ein Hybrid? Und wenn das nochmal geschieht. Und wir haben tatsächlich in Gelnhausen im letzten Jahr eine internationale Konferenz gemacht, haben uns alle, oder viele führende Wolfsleute und Wolfsgenetiker geholt und haben mal darüber debattiert und haben gesagt, bis zur dritten Generation, also ein deutlich über 10%iger Hundeanteil, da würden wir sagen, das nennen wir noch Hybrid, das sollte man entnehmen. Man ist also sehr, sehr streng. Und wenn es dann aber irgendwo nur noch ganz wenige Prozent sind, Hunde, die nachweisbar sind, dann sind wir einfach im Normalbereich der Wölfe. Das würde keinen Sinn ergeben. Dann können wir praktisch alle Wölfe ausrotten und uns gleich mit, weil wir haben ja auch Neandertaler oder was weiß ich was noch im Genom, und dann wird es eben absurd.
Ja, also finde ich sehr spannend. Also haben wir das schon mal sauber geklärt. Also diese Märchen, so muss man es dann ja sagen, die da kursieren. Es gibt Hybride in Deutschland, die frei rumlaufen. Das gab es mal, aber wenn es denn tatsächlich passieren sollte, dann werden die mehr oder weniger sofort entnommen. Also faktisch gibt's das nicht.
Ja, man kriegt nicht immer alles, kann immer mal irgendwo einer rumlaufen. Mhm. Wir haben in ganz wenigen Fällen auch mal, einmal ist aus Polen ein Hybrid zum Beispiel rübergewandert, da konnte man mit den Kollegen sogar klären, wo der herkam. Also die bleiben in der Regel einfach nicht unentdeckt. Es ist auch nicht so, dass so Haltungshybriden oder tschechoslowakische Wolfshunde, es gibt ja Hunderassen, die einen natürlichen Wolfsanteil haben, wird auch immer wieder mal in Medien berichtet, dass die dann ausbüchsen, die büchsen tatsächlich gerne aus oder häufiger mal, dass die die sich dann mit den Wölfen verpaaren und so, ne? Und dann wird diese Angst gemacht, ne? Die sind wild wie die Wölfe und aber dem Menschen vertrauter wie Haushunde und deswegen sind die gefährlicher, haben wirklich viele Leute Angst vor, höre ich immer wieder. Die Forschung zeigt zum Beispiel in Italien, dass diese Hybriden sich eigentlich nicht anders verhalten als wilde Wölfe. Der Grund ist, dass Hybridisierung fast immer von weiblichen Wölfen ausgeht, die zur Fortpflanzungszeit, ungefähr jetzt, keinen männlichen Paarungspartner finden, was selten ist, weil junge Wölfe, die das Rudel verlassen, laufen ständig durch die Gegend auf der Suche nach dem Jackpot, einem einsamen jungen Weibchen, mit dem sie dann ein neues Rudel gründen können, ja. Und wenn das aber doch mal geschieht, ne, dann sucht die sich teilweise sogar aktiv in den Dörfern irgendwo einen Hund, um sich fortzupflanzen. Besser so einen Hund nehmen, als wirklich gar nicht zum Zuge kommen. Das ist so im Tierreich und das ist wahrscheinlich aber der Grund, warum Hybridisierung so selten ist.
Und das heißt, die, aber dann war, glaube ich, der Ausgangsgedanke, gibt das weibliche Tier etwas mehr mit als das männliche?
Und nee, das, aber das weibliche Tier zieht ja die Jungen auf.
Ach so, und das trainiert
und,
das Verhalten.
Und das dann, trainiert das Verhalten, das Beutesuchverhalten und so weiter. Ne? Auch die Furcht vor dem Menschen, vor Unbekannten, was wir ja rausgezüchtet haben, dem Hund. Man sagt immer, der Wolf ist wilder oder so als der Hund. Der Wolf ist viel, viel ängstlicher als der Hund. Wildtiere sind meist wahnsinnig scheu und wahnsinnig ängstlich. Das merkt man auch an verwilderten Katzen oder Hunden. Ne? Die treten nicht selbstbewusst auf. Und genau das musste man ja dem Wolf ein bisschen rauszüchten, ne? Also und das kommt dann ganz schnell wieder zum Tragen und garantiert eigentlich, dass ein Tier ein Wildtier bleibt und diese Grenze will man aufrechterhalten und deswegen managt man die Hybriden und schießt die auch, aber so wirklich nötig ist es eigentlich bei uns nicht. Wir haben so wenig freilaufende Haushunde, wir haben so gute Lebensraumbedingungen für die Wölfe, so viel Nahrung, die bleiben in der Regel unter sich. Hybridisierung wird so nördlich der Alpen, wo es keine wilden Hundepopulationen gibt oder sowas, ne, wahrscheinlich immer und überall ein Randphänomen sein. Wir könnten auch gar nichts tun, man tut's aber, man schießt sie aber, um diese Diskussion auch überhaupt nicht, um da keinen Raum zu geben, die nicht weiter aufkeimen zu lassen.
Ich fand den Aspekt der Verwilderung gerade interessant, weil, und da kommen wir gleich zum Thema Abschuss. Also ich selber bin, das von vorneweg, mittlerweile ein Gegner der Jagd. Früher habe ich das aus regulatorischen Gründen befürwortet. Mittlerweile weiß ich, das geht eigentlich anders. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, auch beim Thema Wald. Aber heute geht es ja schwerpunktmäßig mal um den Wolf. Es wird ja häufig auch argumentiert, man muss ab und zu mal da reinballern, um es mal so zu sagen, so platt zu formulieren, damit der scheu bleibt. Mhm. Den Aspekt, den du eben reingebracht hast mit der Verwilderung, finde ich insofern spannend. Man sieht das ja bei Kühen, die weglaufen. Wenn die eine Zeit lang draußen sind, kriegt man die praktisch nicht mehr. Und vorher waren die zahm. Kühe haben das nicht im Kopf, dass auf sie geschossen wird. Das passiert ja in Deutschland nicht, dass Kühe gejagt werden. Und trotzdem verlieren die diese Zahmheit, wenn die eine Zeit lang alleine unterwegs sind, ne, im Wald oder so. Also das finde ich einen interessanten Aspekt, dass das eigentlich immer noch in den Genen zu liegen scheint, dass man Abstand hält. Ne, dass das gar nicht verloren geht, sondern dass wenn diese Vertrautheit, also dieser tägliche Umgang abreißt, und das ist ja bei Wölfen, außer man würde sie anfüttern, eh nicht der Fall, dass sich das auch nicht einschleicht, weil man nicht ständig drauf schießt.
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also was ist überhaupt Scheu, Fluchtdistanz, kann man es nennen irgendwie, ne? Ab wann nimmt der Wolf Reis aus, wenn er Menschen begegnet zum Beispiel? Ist ein schwieriges Thema. Was wir von der Forschung wissen, ist, dass das gelegentliche Schießen eines Wolfs eigentlich überhaupt nicht die generelle Fluchtdistanz erhöht. Die Wölfe sind meist nicht, wie man das denkt, im Rudel unterwegs, sondern meist alleine und verteilen sich über eine riesige Fläche. Eine Wolfsfamilie, nichts anderes ist ein Wolfsrudel, bewohnt im Schnitt in Mitteleuropa ein Territorium von, sagen wir, 250 Quadratkilometern, Stadtgebiet Frankfurt am Main. Ja, und die einen sind gerade in Sachsenhausen und die anderen sind irgendwo im Nordend und so weiter. Und die begegnen sich gar nicht die ganze Zeit. Wenn jetzt irgendwo der weibliche Wolf, die Fee, geschossen wird im Südende des Territoriums, bekommt das überhaupt niemand mit, schon gar nicht. Verbindet man das irgendwie mit dem Menschen in irgendeiner Form? Das heißt, es wird in der Regel gar nichts bringen und die Tiere gar nicht scheuer machen. Obwohl fast jeder intuitiv denkt, ja, das ist so, den muss man mal, wie du gesagt hast, mal ab und zu einen auf den Latz knallen und dann hält er sich fern. Es bringt tatsächlich nichts, ne? Schlauer ist es, und das ist vielleicht ein Thema, über das man wirklich reden kann, das wird ja im Wolfsmanagement versucht, wenn man schon Wölfe unbedingt schießen möchte, dann schieße ich doch die Tiere, die wirklich Ärger machen. Und das versucht man auch. Oder die Tiere, und die gibt's auch immer wieder, die wirklich kaum Scheu zeigen. Es gibt auch Wölfe, die vielleicht in ihrer Prägungsphase, als sie jung waren, positive Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, die vielleicht gefüttert wurden und so weiter, die dann wirklich kaum Fluchtdistanz mehr zeigen. Und das sind Tiere, die entnimmt man in der Regel, die schießt man. Und wenn man die wenigen Wölfe, die sich auffällig verhalten, die viel Nutztierrisse begehen, die lernen, wie komme ich über Elektrozäune drüber, ne, und gehe in die Schafherde rein. Wenn ich die loswerden würde, dann könnten die 95% der in großen Anführungsstrichen unauffälligen, braven Wölfe in Frieden mit dem Menschen weiterleben. Es ist schon so, du sagst, du bist Jagdgegner. Es ist eigentlich Konsens bei Großkarnivoren, wenn wir in der dicht besiedelten Landschaft mit großen Raubtieren, die ja sogar uns potenziell gefährlich werden können, auch wenn das die europäischen Arten sehr, sehr selten sind, zusammenleben wollen, ist immer die Grundregel, der Mensch muss sich im Zweifelsfall wehren dürfen. Und das bedeutet eben manchmal auch die letale Entnahme, dass man ein Tier schießt. Bruno der Bär ist wahrscheinlich vielen noch ein Begriff. Da hat man gelacht über das Wort Problembär, ne, irgendwie von Stoiber. Das ist ein Fachterminus. Man redet vom Problembär, vom Problemwolf. Bruno war nach Expertenmeinung ein Problembär. Und es war mit Sicherheit keine falsche Maßnahme, den zu entnehmen. Es ist sehr unglücklich gelaufen. Aber dass man einzelne Tiere, die wirklich auffällig menschliche Nähe suchen, entnimmt, ist eigentlich richtig.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Also im Zweifelsfall Mensch oder Wolf, würde ich natürlich auch sagen, da muss halt der Wolf dran glauben, wenn es denn tatsächlich zu echten Problemen kommt. Bei der Weidetierhaltung finde ich es immer schwierig. Ich sag mal ein Beispiel aus unserer Gegend hier. Hier in der Gegend ist mal ein Wolf aufgetaucht. Das ist auch schon wieder 3-4 Jahre her oder so. Der ist ausgerechnet übrigens beim Jäger in eine Schafherde eingebrochen, die so geschätzt 60 Zentimeter hoch eingezäunt war und kein Strom auf dem Zaun war. Ne, und hat da ein paar Schafe gerissen und ist anschließend auch direkt weitergezogen, so ein Durchzügler. Das ist natürlich so Trainingscenter für Wölfe, die dann wissen, okay, das geht ganz leicht. Ne? Das ist so ein Punkt, wo ich persönlich tatsächlich auch denke, also wenn man das differenziert, also ich, weil wenn wirklich echte Schwierigkeit mit Einzelwölfen auftauchen. Wir können es ja gleich mal darüber unterhalten, wie man die dann überhaupt kriegt, diese speziellen Wölfe. Und man würde sagen, okay, um die Gesamtakzeptanz zu erhöhen, darum geht es ja letztlich auch, kann man, in dem Fall geht es ja um das eine, es geht um Tierleid, das zweite, es geht um Wirtschaftsschaden, muss man auch immer ganz klar sagen. Da geht es auch um Geld, da geht es auch um Emotionen, um diese ganzen Dinge. Aber wenn man sich darauf einigt, okay, wenn man Problemwölfe schießt, dann finde ich auf der anderen Seite, sollte man auch darüber nachdenken, dass man Tierhalterinnen und Tierhalter, die in, und wir sind ja mittlerweile überall in Deutschland, Wolfsgebiet, ihre Tiere nicht richtig schützen. Das ist, da geht es ja auch um den Schutz der eigenen Tiere, also um die Verantwortung für die eigenen Tiere. Also wenn man darüber nachdenkt, denen die Tierhaltereignung abzuerkennen. Ne? Also wenn ich in einem Wolfsgebiet Schafe halte und mache keinen Strom auf den Zaun, dann finde ich das auch unfair allen anderen Halterinnen und Haltern gegenüber, weil ich ja Wölfen die Gelegenheit gebe, diese Erfahrungen zu sammeln. Ne?
Ja, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man kennt das aus der Historie vieler Problemwölfe, dass die häufig in Gegenden ja scheinbar antrainiert wurden, wo wirklich nur ein sehr, sehr geringer Prozentsatz der Herden vorschriftsmäßig geschützt waren. Ich halte mich bei dem Punkt immer ein bisschen zurück, weil ich kein Tierhalter bin und man von vielen Tierhaltenden hört. Früher habe ich gedacht, das ist nur Geschrei, wenn die sagen, ja, das ist oft schwierig bei unseren Gegebenheiten, immer zu gucken, dass der Strom da ist, dass es keine Erdung gibt, dass das Gras unten gemäht ist, dass wirklich die Spannung drauf ist, das kann man nicht immer gewährleisten. Habe ich gedacht, ja, das ist Gerede. Ich kenne auch befreundet mit Tierhaltern und so weiter, die mir dasselbe erzählen, denen ich auch vertraue, die sagen, ja, für euch am Schreibtisch, da ist das immer so einfach dahergesagt und so einfach ist es nicht, selbst wenn das finanziell gefördert wird. Deswegen halte ich mich da immer so ein bisschen zurück mit einer starken Meinung und vielleicht ist es auch nicht immer so leicht. In bestimmten Gelände ist es vielleicht noch schwieriger. Ich glaube, wir alle mögen es nicht gern, wenn wir Routinen, die wir haben, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn die durchbrochen werden und plötzlich müssen wir den Aufwand deutlich erhöhen. Ich nehme an, dass du lächelst gerade ein bisschen, da wird es aus dem Waldbau und der Forstwirtschaft vielleicht auch genug Beispiele geben. Ne? Man will weitermachen, machen, wie man es immer gemacht hat. Und sobald man betroffen ist, geht man irgendwie auf die Barrikaden und verweigert sich. Also natürlich, die Grundlage im Zusammenleben mit Wölfen, mit Großraubtieren ist natürlich ein Schutz der Tiere. Das ist eben der Hauptkonflikt, die Nutztierrisse. Und man kann da viel gegen tun. Leider gibt es halt auch diese verbreitete Behauptung, die in sozialen Medien wahnsinnig stark verbreitet wird. Das bringt gar nichts, der Herdenschutz, ne? Weil der empfohlene Herdenschutz von so einer Schafherde, 1,20 Meter Zaun mit Strom drauf, kann ein Wolf da drüber springen. Selbstverständlich kann ein Wolf über 1,20 Meter drüber springen. Ne? Der kann auch mal klettern über einen 2 Meter Zaun oder sowas. Aber die allermeisten Wölfe und viele andere Wildtiere auch springen nicht gerne. Und deswegen tun die mal allermeisten das nicht. Die versuchen unten drunter zu kommen. Ne? Und da ist die Herausforderung, dass der Zaun wirklich nach unten auch richtig dicht ist. Und man hält eben die meisten ab, aber nicht alle. Und dann gehen natürlich Bilder durch die sozialen Medien, wie der Wolf gerade springt. Narzisste, die belügen uns. Ne? Das waren noch die Grünen und der Nabu und was weiß ich wer, der Wohlleben am Ende sogar noch. Und das verbreitet sich. Und das ist genau wie mit dem Anschnallgurt im Auto. Es kommen jedes Jahr auf deutschen Straßen Hunderte von Menschen ums Leben, obwohl die vorschriftsmäßig angeschnallt wird. Trotzdem ist natürlich der Gurt sehr wichtig. Ja. Und wenn man das nicht versteht, dann, dann stimmt wirklich irgendwas nicht.
Ja, also ich selber bin übrigens, wäre dann auch selber betroffen. Ich bin Nutztierhalter, mein Freund und ich, wir haben 2 alte Ziegen, wir haben 2 alte Pferde. Und die Ziegen, die sind schon seit vielen Jahren 1,20 hoch eingezäunt, weil ja schon seit vielen Jahren klar ist, es können immer mal Einzelwölfe durchwandern. Also wenn ich mal einen sehen würde, wäre das für mich ein Jackpot. Aber es ist ja, wie du schon sagst, selbst wenn wir in einem Wolfsrevier wären, wäre das schon relativ unwahrscheinlich. Sind wir aber gar nicht. Wobei ich mich immer wundere, die Eifel ist so schön, die ist so dünn besiedelt. Also wir haben ja wirklich, ich glaube, wir haben hier 70% Waldanteil in der Gegend, wo wir sind. Und es ist sehr, sehr dünn. Du hast es vielleicht auf der Herfahrt gesehen, sehr, sehr dünn besiedelt. Aber irgendwie, der hat ja auch so ein Ost-Nordwest-Drang in der Ausbreitung und ist in den Niederlanden, wo ich denke, hey Leute, da ist die Bildungsdichte echt höher.
Nicht nur das. So, der Wolf hat ganz offensichtlich eine Präferenz. Also unsere Wolfspopulation stammt aus dem Baltikum, aus Nordosteuropa. Ja. Aus halboffenen, heideartigen Landschaften häufig, sandigen Kiefernwäldern und so weiter. Wo kommt der hin? Zuerst in Deutschland in die Lausitz, wo es genauso aussieht. Wo kommt der hin? Zuerst im Westen Deutschlands in die Lüneburger Heide. Die könnte man auch irgendwo ins Baltikum verpflanzen. Und ganz offensichtlich hat er irgendwie eine Präferenz für das Flachland, für offene Landschaften. Der gräbt seine Bauten gern in den Sandboden tatsächlich rein und gar nicht so sehr, wie das so montanere Wölfe machen, irgendwo so alte Wurzelteller oder sowas zu nutzen, ne? Wo man die Wurfhöhle gräbt. Und scheinbar hat er eine gewisse Präferenz dafür, diese Landschaften zu bevorzugen. Das ist eine Theorie, die muss nicht stimmen. Mhm. Bei uns im Spessart, ich warte genauso wie du, auch sehr dünn besiedelt, auch ja, wunderbar. Ja, stimmt, die super, Computermodelle weisen den Spessart als die bestgeeignetste Landschaft, zumindest im Westen Deutschlands, abgesehen der Alpen, für den Wolf überhaupt aus Eifel, kommt dann auch ganz, ganz kurz dahinter. Besser eigentlich als die Lausitz oder als die Lüneburger Heide, aber die Wölfe tun eben das, was sie tun. Wir verstehen es nicht hundertprozentig. Ich finde das auch ganz klasse, obwohl ich Wissenschaftler bin und Wissenschaftler ja immer alles erklären wollen. Ich finde das toll, dass wir nicht vorhersagen können, ob der Wolf hier an der Gabelung nach links oder nach rechts läuft.
Ja. Ich finde die Erklärung sehr beruhigend, weil ich denke wirklich, wir haben es hier so schön. Das ist ja, aber wie du schon sagst, Spessart, das ist auch meine Großtante hat da gewohnt und als kleines Kind haben wir auch schon Spessart-Wanderungen gemacht und treffen uns auch einmal im Jahr mit der Familie da. Also es sind ja auch wirklich große Waldgebiete und man sagt, hey, müsste passen. Und ja, aber wenn man jetzt weiß, okay, der ist so ein bisschen mehr heidemäßig angehaucht, dann muss ich sagen, okay, verstehe ich. Ist hier nicht gut und graben kann man hier in den Böden auch nicht besonders gut.
Ist aber nur eine Theorie. Ja. Kommen wird er so oder so. Ne? Es gibt auch noch alternative Theorien. Es werden auch immer wieder Tiere weggewildert. In bestimmten Landschaften geht das leichter als in anderen. Da gibt es auch, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Theorien. Truppenübungsplätze sind immer super, wenn man die hat. Da hat man mehr so im Flachland, auch im Osten. Also die in den ersten 5 Bundesländern, wo der Wolf war in Deutschland, waren mindestens die ersten 2 Rudel auf Truppenübungsplätzen. Es gab früher die Verschwörungstheorie in bestimmten Kreisen, in sozialen Medien, auf diesen einschlägigen Foren, die du erwähnt hast, dass die Bundeswehr hilft bei der illegalen Aussetzung und Verbreitung der Wölfe, weil das immer Truppenübungsplätze sind. In der Lüneburger Heide auch Bergen, Munster, die größten westdeutschen Truppenübungsplätze. Und auch da sieht man wieder, wenn man sich diese Landschaften anguckt, wildreich, auch so halb offen teilweise, ne, so die absolut scheinbar präferierten. Ne? Ja, in Anführungsstrichen, da gibt es natürlich massive Störungen, die haben aber eine gewisse Regelmäßigkeit, da gewöhnen sich die Wildtiere dran. Keine nervigen Pilzsucher, Jogger, Mountainbiker und so weiter. Die Jagd ist auch kontrolliert haben, ja, auf diesen Bundesforstflächen. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Erklärung.
Ja. Cool. Ja, und hier, stimmt, aber bei uns, wir haben ja in der Eifel, also nicht hier bei uns in der Eifel, muss ich dazu sagen, sondern weiter nördlich, die Eifel ist ja nicht ganz so klein, Nationalpark Eifel, ne, und teilweise auch angrenzend ein bisschen südlich Schleiden, das ist von uns zur Luftlinie 15, 20 Kilometer weg. Da sind wir schon im Bergischen, ohne Sand, aber ehemaliger Truppenübungsplatz, der Nationalpark, ne, genau. Also das ist, da haben wir ein Rudel, es ist auch umgezogen, glaube ich, letztes Jahr sogar erst, von weiter nördlich in diesen ruhigeren Bereich, ne? Also da wird jetzt nicht mehr geschossen, ist ja Nationalpark, aber ist auch ehemaliger Truppenübungsplatz. Und bei uns sind wir ja, glaube ich, so ein bisschen im möglichen Überschneidungsbereich. Also im Süden von Rheinland-Pfalz, beziehungsweise sogar Bitburg-Prüm irgendwo, da tauchen ja, glaube ich, auch schon Wölfe aus mit italienischen Wurzeln auf. Ne?
Ja, die kann man genetisch schön unterscheiden. Die wurden früher immer so als eigene Unterart gehandelt. Da kann man sich jetzt trefflich immer drüber streiten, was das ist. Die sind aber genetisch etwas anders. Wir können die immer ganz toll unterscheiden, ganz leicht, weil die haben so eine ganz bestimmte genetische Signatur beim genetischen Fingerabdruck, den wir machen. Und die erkennt man, und es sind schon vor relativ vielen Jahren die ersten Wölfe aus dem Alpenraum hier hochgezogen. Es wird immer mehr. Es gibt auch mittlerweile relativ regelmäßig Mischehen. Ja. Also die genetische Vielfalt, die steigt auch dadurch definitiv. Mhm. Also prinzipiell wahrscheinlich positiv für die Population, wobei so große Inzuchtprobleme haben die nicht. Dafür gibt es schon zu viel Bewegung bei den Wölfen. Da wandert immer mal wieder einer von weit her ein. So ein Wolf, der kann noch mal 1000 Kilometer Luftlinie durch Europa wandern. Und das ist was anderes als zum Beispiel beim Luchs oder so, wo dann die Tiere nicht so weit wandern können. Und ja, diese Bewegung gibt es gerade hier in der Linie, auch in den Benelux-Ländern, im Westen Frankreichs, in Österreich. Da kommen verschiedene Wolfslinien zusammen und vermischen sich. Und wenn man mal Wolfsproben aus Museen oder sogar subfossiles Material sich anschaut, das haben wir gemacht, das haben auch Kollegen gemacht, die genetische Diversität, die Vielfalt der Wölfe und viele anderen Wildtiere war mal viel, viel höher. Und der Mensch, der ja seit Jahrhunderten, teilweise seit Jahrtausenden schon diesen Tieren nachstellt, die Lebensräume verändert und verschlechtert hat, der hat dafür gesorgt, dass die Populationsgrößen immer kleiner werden und es immer weniger Tiere gibt, die reproduzieren, die zum Genpool beitragen, und dadurch sinkt die genetische Vielfalt. Und wenn sich diese teils seit Jahrhunderten getrennten Wolfslinien wieder miteinander vermischen, dann kommen wir wieder etwas näher an den ursprünglichen Zustand, ja, wo wir ausgedehntere Wälder haben, wo es eben nicht diese Barrieren gab. Und das ist was, was sich beim Wolf ja ein bisschen im Zeitraffer vollzieht, weil der so viel wandert und weil diese Ausbreitung so schnell geschieht.
Ach, das ist ja schön, weil so im ersten Reflex hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn die italienischen Wölfe, also nehmen wir an, die treffen sich hier in der Eifel zufällig mit dieser Flachland, nordöstlichen Flachlandpopulation, dass die sich dann vermischen und diese genetischen Unterpopulationen sich sozusagen dadurch auflösen. Aber es passiert ja eigentlich das genaue Gegenteil. Es entsteht wieder zumindest ein Anklang der ursprünglichen genetischen Vielfalt.
Ja, und natürlich gab es auch früher regionale Unterschiede, ist ja auch eine europäische Besonderheit. Wir haben diese Gebirgszüge, ne, die von Ost nach West gehen, die Alpen, die Pyrenäen, die sorgen für eine natürliche Trennung. Die Eiszeiten haben da auch viel bewirkt, diese verschiedenen Refugien in den Tierarten überlebt haben. Und ob das die Iberische Halbinsel ist oder der Apennin oder der Balkan, und da haben sich dann teilweise andere Unterarten oder auch Arten, bei Vögeln kennt man das, Fietes, Zilpzalp, Grünspecht, Grausspecht, kommt alle durch diese Refugien. Ne? Und Europa ist natürlicherweise schon sehr zerklüftet. Und der Mensch hat das eben dadurch, dass er noch stärkere, durch seine Jagdaktivitäten, dass er dann die Tierarten in wenige Refugien abgedrängt hat, hat er noch weiter dafür gesorgt, dass die sich in Isolation genetisch auseinanderentwickeln. Ganz krasses Beispiel, wenn ich noch einmal vom Wolf weggehen kann, ist der Biber, ne? Der Elbe-Biber und der Rhone-Biber und so weiter. Ne? Früher gab es überall Biber, und man weiß durch solche Studien an ganz alten, jahrtausendealten Material, es gibt eigentlich keine Elbe-Biber und keine Rhone-Biber und keine diese anderen Unterarten, die beschrieben wurden durch die Wissenschaft, die kann man auch genetisch trennen. Aber daher, dass der Mensch die überall ausgerottet hat und nur noch eine Handvoll dort überlebt hat und eine Handvoll dort überlebt hat. Und jetzt wollen die Naturschützer lokal, sind stolz auf ihre Elbe-Biber, weil der Elbe-Biber ist nur noch wir an der Elbe, haben den Elbe-Biber auf der ganzen Welt, ne? Und jeder will seine lokale Varietät behalten. Das ist so ein Trend ein bisschen manchmal im Artenschutz, dieser Lokalstolz. Mhm. Wenn man sich die alten Daten anguckt, dann war früher Elbe-Biber überall und Rhone-Biber überall und die genetische Vielfalt war viel, viel höher. Und jetzt vermischen, breiten die sich aus und vermischen sich wieder und auch dadurch kommen wir einfach näher an einen natürlichen Zustand und wir kommen mit Sicherheit auch dann zu vitaleren, widerstandsfähigeren Populationen und die brauchen wir in heutigen Zeiten des Anthropozäns unbedingt.
Klingt ja auch sehr entspannt. Ich würde trotzdem noch mal einen kleinen Sprung zum Wolf machen, dann können wir gerne noch mal auf andere Tiere ankommen. Und zwar bei dem Thema Abschluss waren wir noch nicht ganz fertig. Also es gibt ja die Möglichkeit jetzt mittlerweile auch Wölfe, Problemwölfe abzuschießen. Ich weiß gar nicht, ob diese Regel noch gilt. Da waren das 3 Wochen im Umkreis von, ich weiß nicht, 1-2 Kilometern, was ja. Es war, darf man dann jeden Wolf schießen, der in der Nähe von so einem Riss auftaucht. Macht das Sinn?
Ursprünglich hat man ja wirklich versucht, genetisch diese Wölfe zu identifizieren, die Probleme machen. Kriegen ja immer noch sehr, sehr viele Rissproben und dann hat man versucht, ja möglichst diesen Wolf zu kriegen und das funktioniert aber nicht, weil die Wölfe eben so einen großen Aktionsradius hat, ne? Man, das lohnt sich nicht, wenn da an einem Tag ein Riss ist und dann legt man sich einen Tag später der Jäger auf die Lauer an der Weide, der Wolf kommt einfach nicht wieder, der ist 20 Kilometer weiter weg, ne? Und dann hat man irgendwann das Ganze vereinfacht und gesagt, naja, in einem bestimmten Zeitraum, wie du sagst, kann man im Umkreis, ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, ja, 5 Kilometer oder was, kann man Wölfe schießen und wenn man die schießt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es der richtige war oder halt relativ gering und es ist bisher in den allerwenigsten Fällen gelungen, den richtigen Wolf zu schießen. Das gelingt immer nur dann, wenn man so einen habituierten Wolf hat, einen Wolf hat, der keine Fluchtdistanz hat, der sich ganz auffällig verhält. Die sind dann relativ leicht zu bekommen, ne? Da kriegt man dann auch die richtigen. Aber diese Wölfe, die Nutztiere reißen, die sind nicht zahmer oder irgendwas, die sind genauso scheu im Zweifelsfall und die ich kann nicht vorhersagen, wo die vorkommen. Ich kann auch dann Männchen und Weibchen nicht unterscheiden. Die Wölfe wachsen schneller als Hunde und die werden ja schon relativ schnell erreichen, die nahezu die Größe der Erwachsenen. Ich kann einen Wolf, der 6-7 Monate alt ist, also im Winter schon, kann ich die oder im Spätherbst nicht mehr von den Adulten, von den Erwachsenen unterscheiden. Ich bin also völlig blind, welcher dieser 8 Wölfe im Rudel ist denn jetzt der Rüde, der hier die Probleme immer macht und deswegen gelingt es einfach fast nie, die richtigen Tiere zu bekommen. Und es ist dann zwar schön, dass wir diesen Aufwand betreiben in Deutschland, der übrigens weltweit unerreicht ist. Ne? Nirgendwo werden so viele DNA-Proben untersucht. Nirgendwo wissen wir so genau, welche Wölfe machen Probleme und so weiter. Wenn das aber nachher nicht dazu führt, dass wir die Probleme auch lösen, weil wir kriegen diese Tiere nicht, dann hinterlässt das manchmal einen etwas faden Beigeschmack und manchmal fragt man sich, ob das dann nicht vielleicht zum Beispiel die Franzosen cleverer machen. Die untersuchen, kommen gar nicht auf die Idee, irgendwelche gerissenen Tiere genetisch zu untersuchen. Ne? Die sagen, sind doch nicht verrückt, was für ein Aufwand, was für Kosten. Und im Endeffekt, wenn man die richtigen nicht bekommt, ja, ist es vielleicht manchmal besser so.
Ja, wenn man jetzt die Falken schießt, habe ich zumindest mal gehört, dass die Zahl der Nutztierrisse eher steigt, weil das Rudel irgendwo jagdtechnisch gestört wird. Gibt es dazu Statistiken oder
Es gibt Studien in bestimmten Regionen der Welt, die suggerieren, dass es ist nur wie so oft, wenn man die Natur untersucht, schwer, diese Kausalitäten wirklich nachzuweisen. Ne? Man hat meist die Replikate nicht, die man aus Laborstudien oder sowas leicht erzeugt. Ne? Und das bleibt ein bisschen anekdotisch zum Teil. Aber es ergibt tatsächlich auch Sinn. Ne? Die in der Regel jagen beim Wolf, jagt nicht das ganze Rudel. Das kennt man manchmal so aus so Naturdokus, die zusammengeschnitten sind. Und dann kommen von der Flanke noch die dazu und so weiter.
Ja, ne? Genau, aus dem Yellowstone.
Und wie toll, ne? So ja, das ist in der Regel alles auch nicht echt. Und das mag auch bei Großtieren in solchen offenen, weiten Landschaften mal so sein. Bei uns ist das so, die allermeisten Wölfe jagen alleine, sind auch allein unterwegs und das sind die Eltern und die haben auch gar keinen Bock, die unerfahrenen Jungtiere dabei zu haben, die vielleicht auch lieber was anderes machen.
Aber wenn ich jetzt ein einzelnes Tier da schieße, also das war der Heinz, der Jungwolf, der da ein Schaf gerissen hat, so, der ist aber gerade unterwegs, um sich vielleicht diese Solo-Fähe zu suchen, die woanders ansässig ist. Und jetzt kommt der Vater, der Otto, daher und der kriegt dann die Kugel.
Ja.
Stört das den Familienverband dann?
Ja, natürlich, genau da. Danke, Peter. Ja. Die Erwachsenen sind die in der Regel jagen, ne? Und die das erledigen. Und wenn da jemand wegfällt oder wenn die wegfallen, dann müssen die Jungtiere natürlich, die unerfahrener sind, gucken, wo man bleibt und dann kann das schon so sein natürlich, ne, dass sie sich die leichte Beute suchen. Und Schafe sind immer, wenn sie nicht vorschriftsmäßig geschützt sind, die absolut leichte Beute. Das ist auch nicht so, dass das ein ungewöhnliches Verhalten wäre. Also ein Problemwolf charakterisiert sich nicht dadurch, dass er Schafe reißt. Das Normalste von der Welt, dass Wölfe Schafe reißen. Die passen perfekt ins Beuteschema. Die riechen für den Wolf auch nicht komisch nach Mensch oder so. Das ist das Logischste von der Welt, dass sie das einfach tun. Gott sei Dank tun es viele nicht oder nur selten.
Warum? Nur ganz kurz.
Es ist einfach leichte Beute für die Jungtiere,
ja, und deswegen nehmen die das. Es ist ja nur ein kleiner Prozentteil des Beutespektrums. Schmecken die denen vielleicht trotzdem nicht so gut oder kommen die?
Also wir leben im Schlaraffenland der Wölfe. Wir haben Wilddichten praktisch überall, selbst die Rehe in Feldlandschaften und so weiter. Ja. Und Wald ist ja doch immer meist, also wo gibt's keine Wildschweine, keine Rehe. Ja. In meisten Gebieten gibt's noch entweder oder beides, Damm oder Rothirsche oder irgendwas. Und zwar in Dichten, die ja locker 10-mal höher sind, als das ohne den Menschen in einem natürlichen Urwald, Buchenhallenwald oder was auch immer der Fall wäre, oder in den Karpaten zum Beispiel, ne? Die staunen, wie viel Wild wir hier haben. Der Wolf hat das überhaupt nicht nötig. Wir haben dreibeinige, einäugige Wölfe, Wölfinnen, die allein Jungen aufgezogen haben. Die Jungen kommen alle durch, ne? Also es gibt gar nicht so sehr den Druck, jetzt irgendwie in die Schafherde zu gehen oder den Wald zu verlassen. Und so unendlich viele Schafe und Ziegen haben wir in der Landschaft überall ja auch nicht im Übrigen. Ne?
Die sind ja teilweise auch gut geschützt. Ich kann es nur von unseren sagen. Also früher hatte ein Weidezaungerät, glaube ich, ist aus Erinnerung raus, so 0,5 Joule Schlagenergie. Das, was wir installiert haben, hat 11. Ich glaube sogar einen Ticken über 11. Also ich bin neulich nochmal dran gekommen, aus was das passiert so ungefähr, so alle 2 Jahre. Ja, weil ich reagiere genauso wie ein Wolf.
Wie war das so? Ja,
es ist, als ob die eine, also im ersten Blick weißt du gar nicht, was passiert mir hier gerade. Also es ist also noch unangenehmer. Nein, es ist, als ob dir einer mit dem Brett voll in den Rücken schlägt und du also kriegst so einen Schlag, dass du erstmal gar nicht realisierst, dass das von einem Zaun kommt. Also Sekunden später dann wohl schon. Und das führt dazu, also das letzte Mal ist es mir, glaube ich, vor 2 Monaten passiert. Es ist bis heute so, dass ich, obwohl ich weiß, also zwischendurch stellen wir es auch schon mal aus, tagsüber, über irgendwelche Arbeit und ich gleich sowieso zurückkomme, dass ich dann trotzdem sicherheitshalber gucken gehe, ob das wirklich aus ist, weil das so unangenehm ist, diese Angst, diesen Schlag nochmal zu kriegen, die sitzt dann wirklich ganz tief. Und genauso geht es ja den Wölfen auch. Das muss man halt dazu sagen, nur weil wir gerade drauf kamen, warum werden nicht so viele Schafe gerissen? Es gibt ja doch eine Reihe von Tierhalterinnen und Tierhaltern, die es eben ordentlich machen, ne? Und wo Wölfe sich einfach, also ich bin ja nur mit der Hose, also durch den Stoff war das und es hat schon den Schlag gegeben. Also wenn man mit einer nassen Nase, Schnauze dran kommt und du sagst ja, wir gehen ja, versuchen wir eher unten durchzugehen, und da muss man schon sagen, ja, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber ich teste das regelmäßig, natürlich nicht mit der Hand, sondern mit einem Messgerät, ob da genug Saft drauf ist. Und dann habe ich so, ich sag mal so in 5 bis 10 Zentimeter Höhe den ersten stromführenden Draht. Und wenn die da versuchen, unter und durchzugehen, und man kriegt sowas an die Nase, also ich glaube, das merken die sich relativ lange.
Deswegen, das ist auch wirklich gut belegt, funktioniert das auch in den allermeisten Fällen. Und man muss auch dazu sagen, ja, wir haben, das klingt, die Zahl klingt erstmal hoch, Gott sei Dank nicht, jedes Jahr mehrere tausend vom Wolf gerissene und getötete Nutztiere. Im Vergleich zur Gesamtzahl der Nutztiere, die draußen stehen auf den Weiden, ist das aber wenig. Die mittlerweile knapp 200 Wolfsrudel in Deutschland töten weniger Nutztiere als die 3 bis 5 Wolfsrudel in Norwegen Schafe reißen. Dort haben wir halt Millionen an Schafen, die frei rumlaufen, komplett ungeschützt, und die Tiere ernähren sich zum Großteil von Schafen. Die Wölfe in Rumänien ernähren sich von einem signifikanten Teil an Schafen und in Deutschland macht das sehr, sehr wenig aus, auch viel weniger als in Frankreich beispielsweise. Das heißt, das Zusammenleben funktioniert relativ viel gut. Der Staat fördert den Herdenschutz, der wird in der Regel auch umgesetzt. Sowas kann nie immer überall perfekt sein, das ist ganz klar. Aber darüber redet man halt selten. Eigentlich, wenn man sich überlegt, wir haben jahrhundertelang nahezu ohne Großraubtiere gelebt in unserer Landschaft. Wir haben das völlig verlernt, das zu tun. Jetzt kommt innerhalb weniger Jahre, von 20, 25 Jahren, haben wir über 200 Wolfsrudel, mehrere tausend Tiere mit Jungtieren. Und es gibt ein Riesengeschrei, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ne, sieht man keine Nutztiere mehr draußen auf den Weiden und so weiter, geht der ländliche Raum den Bach runter oder irgendwas, ne, was man manchmal auch liest in irgendwelchen sozialen Medien oder Lokalzeitungen, nichts davon ist der Fall. Es klappt eigentlich ziemlich gut. Wir sind eigentlich vielleicht ein ganz gutes Vorbild dafür, vielleicht auch für andere Weltregionen, die mit gefährlicheren Tieren leben müssen, ne? Mit Löwen, mit Elefanten und so weiter. Man kann schon zusammenleben. Ne? Der Staat muss sich ein bisschen drum kümmern. Es muss finanziell ein bisschen was locker gemacht werden. So groß sind diese Summen im Übrigen auch nicht. Und schwupps, können wir mit großen, sogar mit gefährlichen Tieren zusammenleben. Und dieses Positive eigentlich, diese Erfolgsgeschichte, die geht so ein bisschen unter in diesem ganzen medialen Geschrei und den ganzen Problemen und Horrorszenarien, die da manchmal verbreitet werden.
Ja, das ist doch wunderschön. Das wäre ja fast schon ein Schlusswort. Ich würde aber gerne, das hatte ich auch versprochen, nochmal auf eine andere Tierart kommen. Aber ich finde, das ist doch wirklich was total Versöhnliches, dass man sagt, ja, es gibt Ängste, die ja im Übrigen auch epigenetisch vererbt sein können und nicht nur durch Rotkäppchen-Erzählungen tradiert werden. Und das ist ja auch nachvollziehbar und auch das persönliche Leid, wenn eigene Tiere betroffen sind, auch wenn das prozentual sehr wenig sind. Wenn man betroffen ist, ist es halt immer sehr schlimm. Aber trotzdem ist es insgesamt eine Erfolgsgeschichte, die man vielleicht auch weltweit kopieren kann. Wenn man denkt, die Wolfsdichte ist ja trotzdem noch nicht besonders hoch. Aber wenn man die Gesamtpopulation sieht im Vergleich zu Schweden oder gar Norwegen, und das war ja früher Vorbild für große Beutegreifer, dann muss man sagen, das ist irre, was ein dicht besiedeltes Land wie Deutschland, auch mit den ganzen Autobahnen und Nutzungskonflikten und so weiter, was da zustande gekommen ist. Ne? Und die Population, die wächst ja nicht in exponentiell, aber sie wächst. Ne? Linear, würde ich mal sagen, könnte man es fast sagen.
Es war eine Zeit lang durchaus exponentiell und es hat sich aber abgeschwächt. Jetzt, wie man das ja erwartet, so bei Tierpopulationen. Genau. Irgendwann sind die Optimalhabitate besetzt. Es geht relativ langsam jetzt noch nach oben.
Da würde ich aber trotzdem zum Schluss gerne noch mal auf eine ganz andere Tierart zu sprechen kommen. Und der Schlenker, der geht vielleicht über Botswana und die Elefanten. Da gab es ja, ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass der botswanische Präsident den Deutschen angeboten hat, 20.000 Elefanten zu nehmen. Weil man, die haben ja wirklich, die waren ja ein gutes Elefantenmanagement, muss man ja echt sagen. Ne? Also im Vergleich, die Bevölkerung ist ja im Übrigen von Schäden sehr viel stärker betroffen als die Deutschen von der Wolfspopulation, in dem da Maisfelder nachts kaputt gemacht werden und so weiter. Und trotzdem hat es Botswana geschafft, eine nicht gefährdete, ist es sogar vielleicht, glaube ich, die größte Population in Afrika. 150.000 Elefanten oder so, die haben. Das Zusammenleben mit großen Pflanzenfressern, das funktioniert in Deutschland ja auch nicht gut. Stichwort Wiesent. Also ich bin ein absoluter Befürworter, dass man auch die entweder zurückkommen lässt, wobei die müsste man wahrscheinlich auswildern, weil dass die von Polen hier rüber wandern, das ist wahrscheinlich eher nicht so sehr der Fall. Da wäre der Elch eher ein Punkt, ne? Und das verursacht ja sofort Konflikte. Das Wiesent ja nicht überall zu Hause, zumindest nicht in großen Zahlen, sondern eher in so halboffenen Landschaften, sagen wir mal wie Auwälder. Und überall da sitzt ja der Mensch schon mit seinen Städten und Fabriken und sonstigen Dingen. Es gibt ein paar wilde Wiesente, Rothaargebirge zum Beispiel, ein ganz umstrittenes Auswilderungsprojekt, aber das will ich jetzt gar nicht weiter thematisieren, sondern erst beim Wiesent haben wir ein besonderes Problem, da kommt die Genetik wieder ins Spiel. Der geht ja auf wenige, ich glaube 12 oder so Tiere zurück, die nach der Ausrottung Anfang des 20. Jahrhunderts in irgendwelchen Zoos überlebt haben. Und daraus haben sich jetzt wieder eine mehrtausendköpfige Population, die auf ganz viele Teilgebiete verteilt ist, entwickelt, was ja grundsätzlich positiv ist. Aber ist es wirklich möglich, dass so wenige Tiere das schaffen, dauerhaft zu überleben? Also nicht nur jetzt, das ist ja nur ein paar Jahrzehnte, muss man ehrlich sagen, dass sich die wieder ausgebreitet haben, sondern kann das aus so wenigen Tieren wirklich möglich sein? Oder noch krasser, das Beispiel der nördlichen Breitmaulnashörner, diese Mutter, Tochter, ich weiß gar nicht, ob die beide überhaupt noch leben, ich glaube ja, ne? Es gibt noch so ein bisschen Sperma von ein paar Bullen und man versucht ja verzweifelt, die jetzt über südliche Breitmaulnashörner wieder austragen zu lassen. Aber wie auch immer, kann man aus so wenig genetischem Ausgangsmaterial, um es mal so zu sagen, so wenig verbleibenden Tieren überhaupt noch mal eine echte Wildtierpopulation überlebensfähig hinbekommen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und es ist auch eine ganz, ganz heftig umstrittene Frage. Ja. Auch in meinem Feld der Populationsgenetik sehr heftig umstritten. Die Theorie sagt, eigentlich, wenn ich eine bestimmte Populationsgröße unterschreite, dann wird Inzucht und der Diversitätsverlust, der dazu führt, dass ich mich nicht mehr an die sich ständig veränderten Krankheitserreger anpassen können und so weiter, dazu führen, dass die Population langfristig dem Untergang geweiht ist. Jetzt kennen wir so viele Beispiele mittlerweile, dass zwei, drei Tiere durchs Ballastwasser von Schiffen oder was weiß ich, wie durch den Menschen verschleppt werden auf einen anderen Erdteil und plötzlich hunderte Millionen davon irgendwie als invasive Art uns das Leben schwer machen. Ne? Wenn man dann genauer schaut mit genetischen Methoden, merkt man, naja, was der Mensch einmal verschleppt, das hat er oft auch aus anderen Regionen verschleppt, also so verarmt sind die gar nicht und so weiter, ne? Oder war schwer und so weiter bei uns. Aber es ist, die Tiere lesen Gott sei Dank unsere Lehrbücher nicht. Und es gibt in der Natur so viele Möglichkeiten. Ne? Ich brauche nicht immer eine hohe genetische Vielfalt, wenn ich an einen Lebensraum generell ganz gut angepasst bin. Ne? Der genetisch verarmte Elbebiber, da haben wir Probleme, Individuen zu unterscheiden durch die Genetik, weil der so ähnlich ist, breitet sich rasend schnell bei uns aus. Dem geht's einfach prächtig. Der wird verfolgt und dann der leidet unter Inzucht. Vielleicht kriegt er nicht mehr 5 Jungen wie früher, sondern nur noch 3. Und vielleicht sterben auch mehr an Krankheiten. Trotzdem geht's dem einfach gut. Von den Wisenten ist das schwierig zu sagen. Also, hast das richtig beschrieben. Hat, haben 12 Stück überlebt in der polnischen Privathaltung, in freier Wildbahn ausgerottet. Diese 12 waren schon miteinander verwandt. Also, effektiv waren das sogar nur 7. Wenn man es genau nimmt, sogar noch weniger. Es gibt auch bestimmte Krankheiten, die man assoziiert mit Inzucht. Wenn man genauer schaut, hat das wahrscheinlich gar nicht so viel mit Inzucht zu tun. Wir begleiten gerade ein Projekt in Rumänien, in den Westkarpaten. Und das ist das einzige europäische Projekt, wo die Tiere im Winter nicht gefüttert werden. Im berühmten Bielowescher Urwald, die Wiesente werden alle im Winter durchgefüttert.
Da war ich jetzt mal enttäuscht, dass die Bauern da extra Gras anbauen.
Das ist der Hauptselektionsfaktor vom Wild, wenn strenge Winter sind. Ja. Ne? Dann stirbt ein Teil der Population und das hält den Bestand gesund und dünnt den aus. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich eigentlich keine richtige Wildart, könnte man jetzt sagen. Das macht man natürlich deswegen, um Konflikte zu verhindern, weil die Viecher sind auch nicht dumm. Die gehen genauso auf die Felder und an die Obstplantagen und das ist einfach leckerer und nahrhafter dort. Und in dem Projekt gibt es keine Winterfütterung und da gibt es strenge Winter in den Karpaten und den Wisenten geht es ganz, ganz prächtig und die reproduzieren und die Frage ist, wir Menschen sind kurzlebige Wesen, die Projekte, die wir haben, dauern 3 bis 5 Jahre und dann ist es ein Erfolg, wenn der Bestand wächst. Wie verhält sich das in den nächsten Zehntausenden von Jahren? Da werden einige heftige Seuchen kommen und so weiter. Möglicherweise ist das Wisent dann doch angeschlagen. Das können wir sehr, sehr schwer beurteilen, aber zumindest in diesem Zeitfenster, das wir überblicken können, von Jahren bis Jahrzehnten, heißt es nicht, dass genetische verarmt gleich zum Aussterben verurteilt ist. Es gibt mittlerweile ja auch wieder Tausende von Wisenten, die durch verschiedene Wiederansiedlungsprojekte ausgesetzt wurden und das läuft ziemlich erfolgreich und ja, wir könnten diese fantastische Art tatsächlich auch in Deutschland haben. Das Beispiel in NRW zeigt aber, die sind ja auch wieder eingefangen. Also es gibt keine wildlebenden Wisente mehr in Deutschland. Soweit ich weiß, ja. Es kommt zu Konflikten, die sind nicht unlösbar, aber es wird mal Autounfälle geben. Und in dem Fall ging es natürlich um das Schälen von Bäumen in Privatwäldern und so weiter. Das Geschrei wird genauso groß sein wie beim Wolf und bei anderen Arten, die sich wieder bei uns ausbreiten.
Ja, so halt ein Prüfstein. Ne? Wir sind bei afrikanischen Ländern schnell dabei zu sagen, Leute, ihr müsst eure Löwen, Leoparden, Elefanten und so weiter besser schützen. Was ja teilweise, es wird nicht überall gut umgesetzt, aber doch vielfach. Ne? Und man sagt immer, ja, aber die haben auch mehr Landschaft zur Verfügung, was ja gar nicht unbedingt stimmt. Ne? Sondern das ist einfach ein anderes Verständnis, auch mit Problemen, ne? Die vielleicht auch nicht immer optimal gelöst werden. Aber wir fordern das. Und das kann man, finde ich, aus moralischen Gründen eigentlich nur dann machen, wenn man es selber auch versucht umzusetzen. Und da gibt es ja gute Ansätze in Deutschland. Ne?
Besonders in der Hinsicht, dass Afrika sich auch rasend schnell entwickelt und die Bevölkerung immer weiter steigt, dass da riesige Wildnisflächen überall sind. Ne? Das ist auch ein Zerrbild, was wir so ein bisschen haben, eben durch die Naturdokus aus der Serengeti und so weiter. Ja. Und wenn man mal ein bisschen in die Zukunft denkt, ne, dann wird man tatsächlich genau mit demselben, aus demselben Grund wie die Europäer, die ihre Wildtiere vernichtet haben, genau das geschieht dort auch. Viele Arten leben nur noch in kleinen Game Reserves zur Jagd oder eben in den großen Nationalparks. In Südafrika werden Wildhunde und andere Arten von Population A nach Population B gefahren, ne, mit dem Auto, um einen genetischen Austausch zu sorgen, den es natürlicherweise nicht mehr gibt. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir das ein Stück weit vorleben. Wir müssen einfach einen ganz, ganz kleinen Schritt zurücktreten, ein bisschen Geld investieren, die Betroffenen entschädigen und ihnen auch zuhören und die Probleme ernst nehmen, das ist ganz wichtig. Und dann funktioniert das Zusammenleben eigentlich ziemlich gut.
Das ist doch jetzt ein ganz hervorragendes Schlusswort. Also, und das macht es ja auch ein bisschen versöhnlicher. Man sieht, also es gibt kein Schwarz oder Weiß, es ist immer eine Grauzone, aber insgesamt ist es eine Erfolgsstory. also Thema Wolf, aber auch im Bezug auf die anderen Tierarten. Wildkatze hatten wir vorhin ja auch mal das Thema gestreift. Ne? Auch da sieht es ja mittlerweile relativ gut aus mit der Population. Und schön, Carsten, dass du das so monitorst, weil das Wichtige ist ja, dass man mal ein bisschen Ruhe reinbringt, saubere Daten hat. Wir hatten das vorhin bei der Hybridisierung, dass man sagen kann, also so sieht's aus, ne? Das sind Fakten. Heutzutage wird Meinung und Fakt ja sehr gerne vermischt. Ne? Donald Trump lässt grüßen, muss man halt so sagen. Das wird ein bisschen salonfähig. Man sagt, Leute, wir müssen uns auf Wahrheiten einigen können. Also wenn wir das nicht mehr machen, dass wir sagen, die Sonne geht im Osten auf, sondern im Westen ist genauso okay oder im Norden, dann hört der Spaß halt auf. Also das ist immer wieder schön. Man darf eine Meinung haben zum Thema Wolf. Soll man auch. Ne? Also ich finde den zum Beispiel cool und andere Leute finden den doof. Ist beides in Ordnung. Aber wenn man sagt, wo gibt's denn Probleme, wie ist denn da die Sachlage, dann brauchen wir halt Fakten. Deswegen finde ich das ganz toll, dass es euch, dass es dich gibt, dass ihr das, und ihr sagt ja, das ist so aufwendig wie in Deutschland, wird das nirgendwo untersucht. Das finde ich auch gut, weil wir hier auch eine besondere Konstellation haben. Sehr viele Menschen treffen auf mittlerweile doch vergleichsweise viele Wölfe. Und wenn man das versachlicht, sieht man, es funktioniert erstaunlich gut. Ne? Von ne? einzelnen Problemen mal abgesehen, in Summe funktioniert es erstaunlich gut. Finde ich ganz, ganz toll. Also vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, herzukommen und da zur Aufklärung beizutragen. Für mich war es super spannend und für alle, die zugehört haben, sicher auch.
Ja, für mich auch. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.